Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Einmal die Finger und die Knöchel knacken lassen, wie so ein Boxer vor einem Match. Ja, ja, herzlich willkommen zur Nabelshow. So fühle ich mich auch gerade vor einem Match. Ich fühle mich. Interessiert doch kein Schwein, wie ich mich fühle. Mich am wenigsten. Ich fühle mich wütend. Ich bin. Herzlich willkommen zur Nabelshow. Allererstes voran hätte ich vielleicht direkt sagen sollen, hätte man da schon ausschalten können. Spoilerwarnung. Es geht immer noch um Star Trek. Irgendwann muss das doch mal aufhören. Es geht auch immer noch um Star Trek Picard, die dritte Staffel. Ihr solltet jetzt vielleicht ausschalten. Das meine ich ernst. Wenn diese Folge sollten unter Umständen so wenig Leute wie möglich hören, das ist besser für alle. Vielleicht auch nicht. Also, wenn ihr die dritte Staffel noch nicht, das Finale noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt aus. Schaltet einfach aus. Ich will euch nichts verderben an der Stelle. Vielleicht geht's euch ja so wie mir. Nach der neunten Folge gegangen ist. Dass ihr richtig Bock hattet und euch gefreut habt und yay, hurra, jetzt geht's los. Schaltet bitte jetzt aus. Ehrlich. Das meine ich ernst. Wenn diese Folge am Ende den niedrigsten Download, die niedrigste Downloadzahl aller Folgen hat, dann, da weine ich keine Träne. Fand ich sowieso, doch, ja, vielleicht, aber gutes Thema, da komme ich gleich, Tränenwein, da komme ich noch drauf zurück, oh ja. Aber ganz im Ernst, und jetzt wirklich, passt auf, wenn ihr jetzt weiter hört, das wird ein Rant, das wird keine wohlwollende, durchdachte, vernünftige Kritik mit Abstand, die kommt in ein paar Wochen in Data seinem Hals. Das ist fest vorgeplant und ich möchte bis dahin, deswegen nehme ich das jetzt heute auch auf, ich möchte bis dahin meine Gefühle wieder so weit runterfahren und so weit Abstand dazu kriegen, dass ich dann vernünftig darüber reden kann, dass die Kritik, die ich an der dritten Staffel anbringen kann, eine akzeptable Kritik ist und nicht ein wildes Drauflos-Wütchen. Sollte euch diese dritte Staffel gerade sehr gefallen haben, sollte euch dieses Finale in Euphorie und Begeisterung versetzen, was ich wollte gerade sagen, verstehen kann. Ich fürchte, da setze ich gerade viel zu viel voraus, was meine eigene Verständnisfähigkeit angeht. Was ich zumindest überall schon mitbekommen habe. Dann möchte ich euch bitten, jetzt auszuschalten. Das meine ich wirklich ernst, denn ich weiß, wie das ist, wenn man gerade richtig begeistert von etwas ist, richtig im Taumel der Gefühle und ganz toll alles findet und irgendjemand kommt her und kippt einen Eimer Gülle drüber aus. Das ist mir. Das ist ganz übel, das möchte man nicht erleben. Ich habe ja schon oft genug darüber hergezogen, wie sich Fans, dieses Besitzergefühl von Fans, das ist meine Serie, die gehört mir, da darfst du nichts Böses darüber sagen. Das ist natürlich so eine Sache für sich, aber ich weiß trotzdem, wie das ist, wenn du als Konsument, als Fan, als Leser, als Hörer, als Zuschauer, jeweils hier bitte Sternchen in an allen Stellen einfügen. Also wie gesagt, wenn ihr da jetzt gerade mit der großen Freude rausgegangen seid, schaltet bitte einfach aus. Ich möchte, dass ihr diese Freude noch ein bisschen für euch behaltet. Oder nein, ihr möchtet wahrscheinlich, also ich, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich scheiß wurscht, was ihr behaltet oder nicht behaltet. Aber ihr möchtet das. Und es täte mir irgendwie leid, wenn ich euch diese Freude verderben würde. Tja, so ist es nun mal. Ich möchte wahrscheinlich auch gerade an dieser Stelle ganz explizit Tanja und Claudia bitten, hört euch das vielleicht lieber nicht an. Ich möchte in ein paar Wochen mit euch noch über Star Trek Picard reden, ohne dass ihr direkt mit diesen Vorgefühlen da reingeht. tut so, als ob es diese Folge nicht gibt, dann können wir in drei, vier Wochen, wann nehmen wir denn auf? In 2 Wochen, in 3 Wochen, ich weiß gar nicht, da auch schön drüber reden, hoffe ich einfach mal. Ich habe diese dritte Staffel PK eigentlich mit sehr positiven Gefühlen angefangen. Und wenn ihr in Data seinem Hals das verfolgt habt, dann wisst ihr auch, die ersten Folgen, da war ich ziemlich angetan. Da kam wirklich ziemlich viel Positives. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe da sehr viel Gutes gesehen und war eigentlich ziemlich fest überzeugt, wenn das nicht, ich habe das so formuliert, wenn diese Staffel nicht ein totaler Griff ins Klo wird, dann werde ich anschließend auch darüber reden und es wird mir auch nicht schwer fallen. Ich weiß nicht, ob diese Staffel ein Griff ins Klo geworden ist. Das kann ich ehrlich nicht sagen. Das ist es eigentlich nicht. Aber ich habe mich jetzt mittlerweile über diese Staffel so oft geärgert, so oft dermaßen geärgert über das, was ich gesehen habe. Es hat mich frustriert, es hat mich genervt, es hat mich irritiert. Es hat mich so vieles gestört daran. Ich habe gerade im Moment nicht das Bedürfnis, eine fundierte Kritik zu äußern, obwohl ich wirklich ziemlich gründlich drüber nachgedacht habe. Es ist Sonntag früh, Freitagabend habe ich die letzte Folge gesehen. Ich habe den ganzen Samstag, nein, nicht den ganzen Samstag, ich habe noch andere Dinge gemacht, wie, was habe ich denn gemacht am Samstag? Ich habe gekackt, ich habe geschlafen, ich habe gegessen und ich habe mein Wohnzimmer aufgeräumt. Alles wichtige Dinge, die mich und ich habe gedattelt. Also ich habe den Samstag doch ziemlich stark damit verbracht, darüber nachzudenken, was mir eigentlich an dieser Staffel jetzt gefallen und nicht gefallen hat. Also gerade, was mir nicht gefallen hat. Und ich suche gerade wirklich ernsthaft nach positiven Aspekten. Zum Beispiel mag ich den Schauspieler, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, der Jack Crusher gespielt hat, sehr gerne. Das ist ein toller Schauspieler. Ich mag auch die Figur sehr gerne. Beides hat für mich, also das ist eigentlich ein Pluspunkt für diese Serie, zumindest auf dem Papier. Denn leider das, was sie mit ihm gemacht haben in der Serie, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das fand ich bestenfalls uninteressant und im schlimmsten Fall nervig. Und vor allem sein Zusammenspiel mit Patrick Stewart, also Jack Crusher und Jean-Luc Picard, Sohn und Vater, was ja in Filmen und Fernsehen per se immer eine komplizierte Beziehung zu sein hat. Vater-Sohn-Beziehungen müssen kompliziert sein. Bitte, gut, akzeptiert. Das ist nun mal ein Narrativ, das gehört sich so, gerade wenn der Vater seinen erwachsenen Sohn zum ersten Mal trifft und vorher gar nicht wusste, was er für einen Sohn hat, da frage ich mich allerdings auch ganz ehrlich, Beverly Crusher, was war das denn bitte schön für eine Beziehung, die du zu deinem Captain hattest? War das eine reine Ficknummer? Ganz im Ernst, das kann doch nicht sein. Die muss doch, die behauptet, er war eine wichtige Person, also für sie, und enge Freundschaft, Friends with Benefits müsste der Begriff vielleicht sein, die sich viel bedeutet hat, und sie hat ihm die Existenz ihres Sohnes vorenthalten, also seines Sohnes, ihres gemeinsamen Sohnes vorenthalten, um den Sohn zu schützen, weil der Sohn von Jean-Luc Picard automatisch in Gefahr ist, und um den Sohn auch davor zu schützen, dass vor der emotionalen Bürde ständig Angst um seinen Vater haben zu müssen. Okay, das klingt auf dem Papier eigentlich ganz cool, kann man verstehen, gerade wenn man weiß, dass Picard ständig in Lebensgefahr ist und ständig von irgendwelchen Leuten bedroht wird und ständig Leute an ihn rankommen wollen, und dann kann man davon sagen, ja gut, die hätten es dann über seinen Sohn probiert. Aber was für ein Arschloch muss man eigentlich sein, um dem besten Freund, den man hatte, Sex hin oder her, nicht zu sagen, dass er Vater ist. 20 Jahre lang das dem einfach geheim zu halten, das dem nicht sagen wollen. Wie muss man drauf sein? Und Picard hat ihr das dann doch ziemlich schnell verziehen. der hat anderen Leuten nicht so schnell verziehen. Jean-Luc Picard ist nicht besonders konsequent in dem, was er und wem er verzeihen kann und wem und was nicht. Naja. Und das Zusammenspiel zwischen Vater und Sohn war einfach furchtbar. Das war furchtbar wirklich vom ersten Moment an. Das hat überhaupt nicht funktioniert, die Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern. Die beides gute Schauspieler sind. Patrick Stewart ist nicht nur ein guter Schauspieler, das ist ein großartiger Schauspieler. Das ist wirklich einer der ganz großen Schauspieler, wirklich. Und die Chemie zwischen den beiden war nicht da. Ich habe nur Pathos gespürt und Drama und es war anstrengend und nervig. Und zwischen den beiden ist nichts Wirkliches passiert. Und das war jetzt am Schluss in dieser letzten finalen Folge noch schlimmer. Das war schrecklich, das war nur Gequassel und Gelaber zwischen den beiden. Reines Pathos, Pathos, Pathos. Und am Ende wurden die Borg von Liebe besiegt. Die Vater- und Sohnliebe hat die Borg besiegt. Yay, Liebe hat die Borg besiegt. Liebe hat die Borg besiegt. Yay, yay. Oh, was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Und Jack ist so eine gute Figur gewesen. Und die haben nur so dieses ewig wiederkehrende mit der roten Tür. Oh, die rote Tür. Da ist wieder die rote Tür. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich werde es nicht erklären. Die rote Tür. Oh, schon wieder die rote Tür. Was könnte hinter der roten Tür sein? Haben wir die rote Tür heute eigentlich in dieser Folge schon 3 oder 4 Mal gesehen? Nein, noch nicht. Dann müssen wir sie noch 3 oder 4 Mal zeigen. Wie? Erst 10 Mal? Jetzt zeigen wir sie nochmal. Die rote Tür. Oh, die rote Tür. Die rote Tür. Die rote Tür. Und alle diskutieren, was könnte hinter der roten Tür sein? Huhuhu, ist das lustig, darüber zu diskutieren, was hinter der roten Tür ist. Ich habe auch mitgemacht. Ich habe den Doktor dahinter gemacht, wenn die Tür blau wäre, wäre die TARDIS dahinter. So, lustig gewesen. Für 10 Sekunden, die ich gebraucht habe, um einen Tweet zu schreiben. Yee! Nein, es war nicht lustig. Es war nicht spannend. Es war nervig. Die ständige Wiederholung dieser blöden roten Tür hat mich an Dr. Who-Zeiten erinnert, an den Riss, den man in der, ich weiß nicht, wievielten Staffel, ich glaube, es müsste die 5. gewesen sein, immer wieder gesagt hat, oh, der Riss, was könnte hinter dem Riss sein? Haben wir heute den Riss schon gesehen? Der Riss, der Riss, der Riss, der Riss. Ihr wisst vielleicht, was das noch war, wenn nicht. Seid froh, dass ihr es vergessen und verdrängt habt oder ihr wart damals einfach nicht im Fandom aktiv und dann hat euch das möglicherweise auch überhaupt nicht berührt. Wie toll das sein muss, nicht im Fandom aktiv zu sein, damit einen das alles gerade überhaupt nicht berührt. Wie toll das doch wäre, wie geil das wäre, dass wenn mir Star Trek jetzt einfach am Arsch vorbeigehen könnte. Warum habe ich mich nie für Fußball interessiert? Ehrlich. Oder für Autos. Oder egal, nur nicht für Star Trek. Verdammte Scheiße nochmal. Wäre das jetzt schön, das gesehen zu haben oder auch nicht gesehen zu haben oder oh ja, hey, naja, okay, tralala, jetzt geht's weiter. Oh, die was? Die Borg? Wer sind die denn? Ach ja, stimmt, die waren schon öfter da. Ah ja, okay, naja, gut. Die Borg, ehrlich? Die Borg waren nämlich hinter der roten Tür. Die Borg, oh, die Borg, oh mein Gott, die Borg sind wieder da. Ich komme hier gerade, habe ich eigentlich meine Blutdruckmedikamente heute schon genommen? Ja, das Fach ist leer. Die brauche ich jetzt auch. Mein Gott, die Borg. Ehrlich? Die Borg stecken hinter allem. In der vorletzten Folge sind's dann plötzlich die Borg. Es sind eh nur 10 Folgen, aber trotzdem ist es die vorletzte Folge. Es ist die vorletzte Folge bei 10 oder bei 24 Folgen. Es ist die vorletzte Folge. Das heißt, wir haben noch 2 Folgen, bis die Serie zu Ende ist und 1 Folge bis zur großen Finalfolge. Und in der vorletzten Folge wird dann der große, böse Endgegner plötzlich, der hinter allem steckt. Bis dahin haben wir die Wechselbelger. Das waren spannende Gegner. Das war Amanda Plummer. Der beste Grund für mich, diese Serie einzuschalten, war Amanda Plummer. Und die wird dann, die stirbt in der 8. Folge. Zerschellt in der Kälte des Alls an der Deflektorscheibe. In 1000 Stücke. Hoffentlich kommt sie irgendwann wieder. Ich meine, vielleicht überlegen Wechselbelger das Vakuum und die Kälte des Alls. Wäre es ja zu wünschen. Amanda Plummer, um die hat es mir echt leid getan. Das war wirklich, wirklich, wirklich eine Schurkin von Format. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Amanda Plummer war für mich der große Grund, die Serie zu sehen. Und 2 Folgen vorm Ende stirbt sie einfach. Und ich denke mir, Mann, wie schade. Einfach nur, es war einfach nur schade. Einfach nur, Mann, wie schade. Jetzt muss noch irgendjemand anders dahinter stecken. Hoffentlich finden sie irgendjemand, der oder die auch nur annähernd so interessant ist. Aber wie soll man das in 2 Folgen jetzt noch aufbauen? Und es stellt sich heraus, ja, das ist auch nicht passiert. Es waren halt einfach wieder mal nur die Borg. Die Borg, die seit Jahrzehnten immer wieder aus dem Hut gezogen werden, wenn wir irgendeinen gefährlichen Gegner brauchen. Den gefährlichsten von allen Gegnern, das Gegneri, das müssen die Borg sein. Weil, das ist wie bei Dr. Who, die Daleks. Och, die Daleks schon wieder. Nein, hab ich mich erschrocken. Das sind die Daleks. Wer hätte das denn wissen können? Bei Dr. Who waren sie wenigstens schon in den 60ern. Haben sie wenigstens schon gewusst, die Überraschung, dass es wieder mal die Daleks sind, ist nicht so groß. Da haben sie es dann schon in den Titel, immer in die Titel der Folgen geschrieben. Hennene, sowieso of the Daleks. Hennene, of the Daleks. Hennene, with the Daleks. Naja, gut, das hätte man hier vielleicht auch machen können. Aber nee, es muss ja eine große Überraschung sein, dass hinter der Tür die Borg sind. In dieser Serie ist jede Staffel irgendwie mit den Borg zu tun. Klar, die Borg selber sind nie wirklich aufgetreten. In der ersten Staffel war es ja nur dieser leerstehende Kubus, der von den Ex-Borg, und es waren nur Ex-Borg und den Romulanern benutzt wird. Oh, es waren also nicht wirklich Borg, es waren ehemalige Borg. Ja gut, kann man sagen. Im zweiten waren es auch gar nicht die richtigen Borg. Das war ja Jurati-Borg. Das ist ja so eine Borg-Seitenspezies. Das sind ja ganz andere Borg. Gut, da war die Borg Queen, aber nein, eigentlich Bullshit. Das ist doch die Methode, wie man sich alles zurechtlügt. Auf dem Papier geht das immer, aber für die Wahrnehmung der Fans sind die Borg in jeder dieser 3 Staffeln präsent gewesen. Die Borg waren immer da. Die Borg dann mal für 8 Folgen lang nicht da zu sein, aber sie trotzdem immer wieder droppen zu lassen. Es wird immer wieder drauf angesprochen, Picard war bei den Borg. Captain Shaw wirft ihm das vor. Gut, interessante Figur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann hat er mich dann verlassen. Irgendwann hat sich meine Begeisterung für Captain Shaw auch verflüchtigt. Aber das vielleicht in dem Moment, als er mit seiner Crew in einer Reihe vor Amanda Plummer stand und so getan hat, als ob er nicht der Captain wäre. Ich dachte, der hätte sich eigentlich nur noch die wirklich auf der Brücke, der hätte sich eigentlich noch die Abzeichen abknippeln lassen müssen. Steht neben seinen Leuten, rührt keinen Finger, um seine Leute zu beschützen und pfeift seine erste Offizierin noch zurück. Ehrlich, also bis dahin mochte ich den. Ab da war mir dieses feige Arschloch wirklich unsympathisch. Sein Tod war für mich, dann waren auch alle möglichen anderen Aktionen, den Lift sprengen und bla bla bla, und der konnte sich ab dem Punkt bei mir nicht mehr redeemen, wie man so schön sagt. Der war da tot, und als er gestorben ist, habe ich keine Rührung gehabt, denn ehrlich gesagt, tot? Pff, wen juckt das, ob irgendwer tot ist oder nicht? Denn die kommen alle wieder, oder nicht? Nein, sie kommen vielleicht auch nicht wieder. Wenn sie nicht wichtig sind, kommen sie nicht wieder. Oder sie kommen wieder, wenn man Lust hat, wenn man nicht Lust hat. Tot oder nicht tot. Q, das ist wirklich der Tritt ins Gesicht gewesen. Qs kleiner Mini-Auftritt. Das ist der nackte Arsch von Terry Metallas in meinem Gesicht. Und ehrlich gesagt, so möchte ich die Folge nennen, nackter Arsch. Denn das ist gerade der Wunsch, den ich habe, mit nackten Arsch Terry Metallas ins Gesicht zu springen, denn das hat der gemacht. Der hat seinen Fans den nackten Arsch gezeigt, den Star Trek-Fans, und freut sich jetzt wahrscheinlich überall, dass von überall her auf Twitter und überall die Begeisterung reinpudeln. Wie toll sie das finden! Wie toll sie es finden, dass er den Fans den Arsch zeigt. Denn das und nichts anderes hat er da gemacht. Wenn ihr irgendwas anderes empfunden habe, das tut mir ehrlich leid. Ich werde euch das jetzt mal erklären. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Gefühl von mir, das ich nicht rüberbringen kann, sondern ich habe mir auch dann wirklich überlegt, was der da eigentlich gemacht hat. Es beschweren sich ohnehin alle, dass der Tod keine Konsequenz hat in dieser Serie, und das stimmt. Mit dem Tod wird umgegangen wie mit jedem anderen Plot-Device, mit egal was. Leute tauchen auf und sterben am Ende der Folge wieder. Rolaren, großer Wiederauftritt, und am Ende stirbt sie dann dramatisch. Ploff. Einfach entsorgt. Von der ersten Staffel an sind Figuren, die aufgetaucht sind, einfach entsorgt worden. Hugh, der ehemalige, einer der ersten Ex-Borg, noch aus der alten TNG-Serie, wurde einfach irgendwann umgebracht. So viele andere Figuren tauchen auf und werden umgebracht. Pam, 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 entsorgt, entsorgt, entsorgt. Die sterben einfach weg, wie die fliegen. Entschuldigung. Weil ihr Tod kein Gewicht hat. Gar nichts, überhaupt. Und andere, die sterben großdramatisch, die kommen einfach wieder. Data war tot, als die Serie begonnen hat. Der ist in Star Trek Genesis gestorben. Das muss einem jetzt nicht gefallen. Man muss diesen Film nicht mögen, aber es ist ein Fakt. Und wir haben mitgefühlt damals als Fans. Star Trek Fans ist das nahegegangen, dass eine Figur wie Data stirbt. Genauso wie Jahrzehnte vorher es den Fans nahegegangen ist, als Spock gestorben ist. Spock ist aber wiedergekommen. Das war schon so ein Punkt, wo man eigentlich damals schon hätte sagen können, der Tod hat keine Bedeutung, der kommt einfach wieder. Aber Spock wiederzuholen, dafür wurde ein ganzer Film inszeniert. Ein ganzer Film wurde produziert und inszeniert, nur um zu zeigen, dass Spock nicht einfach wiederkommen kann, von einem Moment auf den nächsten, sondern dass es wirklich etwas bedeutet hat. Dass es sein Tod etwas bedeutet hat, um diesen Tod umzukehren, muss etwas passieren. Klar, man hätte jetzt sagen können, wieso, der ist doch einfach auf dem Genesis-Planeten gelandet und dann ist er da wiedergeboren. Hätte man auch in einer Szene zeigen können, klar. Aber nein, sie haben einen ganzen Film gemacht. Kirk und Spocks Freunde, die Crew der die Führungscrew der Enterprise, die riskieren alles. Die gehen auf Rettungsmissionen, die retten ihren Freund vom Genesis-Planeten, die riskieren ihre Karriere, die riskieren ihre Sicherheit, ihr Leben. Kirk verliert seinen Sohn. Kirk muss die Enterprise opfern. Alles, um einen toten Freund wiederzuholen, von dem sie zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wussten, dass er wiedergeboren ist, sondern von dem sie ausgegangen ist. Sie bergen nur seinen Leichnam aus Respekt vor der Familie von Spock, aus Respekt vor dem Vater, der ihm gesagt hat, die unsterbliche Seele meines Sohnes, holt sie bitte wieder. Dieses Opfer bringen sie und dann am Schluss schaffen sie es, ihn wiederzuholen. McCoy unterzieht sich einem Ritual, das wir sehen, es wurde mir gesagt als gezeigt, dass das sehr riskant sein kann, aber es war sehr langwierig. Das wurde uns gezeigt, wie lange das gedauert hat, außer auch McCoy, der dieses Katra in sich getragen hat und um das wieder mit, das hätte man jetzt auch einfach irgendwie so rausholen können und statt in den toten Körper von Spock in irgendeine Urne stecken können. Nein, sie müssen den Körper holen. Das war eine große Sache, Spock wiederzubringen. Er hat gezeigt, wie sehr man damals auch Respekt vor diesen Figuren hatte, wie sehr man Respekt vor den Fans hatte. Man hat den Schmerz der Fans, den die empfunden haben, nicht einfach einfach beiseite getan, sondern so, und im nächsten Moment ist er wieder da. Ja, ihr habt Trauer empfunden, ihr habt etwas empfunden, tiefe Emotionen, und jetzt ist wurscht, ist er wieder da. Ihr kleinen Scheißis, ist uns doch egal, ob ihr, was ihr empfunden habt. Wir ändern das jetzt mal einfach, weil wir das können. So, nehmt das, ihr kleinen dummen Fans. Das haben die damals nicht gemacht. Damals wurde mit den Gefühlen der Fans so respektvoll umgegangen, dass man, wenn man Spock wiederholen wollte, als man ihn wiederholen wollte, man das wirklich groß inszeniert hat. Man ist auch mit der Figur Spock respektvoll umgegangen. Man ist mit dem Werk von Gene Roddenberry und allen, die vorher da waren und vorher daran gearbeitet haben, Gene Kuhn und all den anderen, den Autoren, den Schauspielern und allem, so respektvoll umgegangen, dass man sich dieser Figur nicht einfach beliebig bedient hat, sondern sich überlegt hat, wie können wir diese Figur verwenden. Und trotzdem nicht einfach, schau mal, man tritt ein Erbe an. Das ist mir etwas, das klingt unglaublich pathetisch, wenn man aber so etwas übernimmt, wie das jetzt hier Michael Chabon und Kurtzman und Goldsman und Terry Metallus getan haben, dann tritt man ein Erbe an. Das ist, ist unglaublich pathetisch, aber es ist tatsächlich so. Ich weiß das selber, weil ich mache ja in meinem Beruf auch nichts anderes. Ich übernehme, als wir die Maus angefangen, für die Sendung mit der Maus angefangen zu übernehmen, da war mir ja gar nicht wohl dabei. Ich wusste, ich übernehme da jetzt etwas, was ich eigentlich gar nicht unbedingt will. Und jetzt muss ich da schauen, dass das, was die Maus in den Jahrzehnten vorher gemacht hat, was da geschehen ist in der Sendung mit der Maus, was Friedrich Streich mit der Maus alles schon gemacht hat, dass ich damit einigermaßen respektvoll umgehe, dass ich mit der Maus nicht Sachen mache, die das mit Füßen treten. Und wir haben viele Dinge gemacht, wo mir im Nachhinein nicht wohl dabei war, dass wir sie gemacht haben, und viele Dinge, wo mir direkt schon nicht wohl war und ich eigentlich nicht hätte machen wollen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat. Denn man ist als Macher in dem Moment zu dicht dran, um das wirklich beurteilen zu können. Das kann sehr schnell passieren, dass man sich da in irgendwas verrennt und irgendeine tolle Idee hat und sagt, oh komm, wir machen jetzt mit der und der Figur und dem Handlungsstrang und einfach das und das, weil es gerade geht und weil es so eine tolle Idee ist. Yay, yippie. Und da braucht es irgendein Kontrollorgan. Ich weiß nicht, wie sehr mir das über die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte gelungen ist, die wir die Maus machen. Ich hoffe immer besser, als ich das rückblickend selber empfinde, weil die Retrospektive ist gerne mal etwas defekt, das weiß ich so gut wie jeder andere. Aber ich weiß nicht, wo hier so ein Kontrollorgan bei Star Trek Picard war oder generell bei dem ganzen New Trek, habe ich wirklich das Gefühl, die ganzen, egal welches New Trek, die Tendenz ist immer da, mit dem Arsch einzureißen, was die Leute Jahrzehnte vorher mühsam aufgebaut haben. Das ist nicht bei allen so. Ich empfinde das zum Beispiel bei Prodigy am wenigsten. Bei Lower Decks empfinde ich das durchaus gemildert, aber dass dort der Comedy-Faktor, die Satire, die eingreift und das Ganze dadurch mildert. Und dass da Leute auch daran arbeiten, die die Serie so gut kennen und tatsächlich auch respektvoller mit dem umgehen, innerhalb dieser Grenzen der Komödie, die einfach viel mehr darf und dürfen muss, als es etwas Ernsthaftes ist. Eine Komödie muss respektlos sein, sonst ist sie nicht komisch. Das heißt, da gelten dann tatsächlich andere Regeln. Und obwohl ich durchaus bei Lower Decks auch immer wieder das Gefühl habe, dass die gerne mal Dinge einreißen, die andere aufgebaut haben, habe ich nicht das Gefühl, dass sie das respektlos per se machen, sondern nur respektlos im Rahmen der nötigen Respektlosigkeit, die man für Comedy braucht. Bei Discovery zum Beispiel hatte ich das nicht, dieses Gefühl. Die sind komplett von Anfang an respektlos mit allem umgegangen, was vorher da war. Auch bewusst und absichtlich gut. Auch darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich fand das ja am Anfang, als die Serie anfing, durchaus hatte seinen Reiz, dass die da sehr, sehr bewusst gegen den Strich bürsten wollten und alles anders machen wollten. Das war durchaus etwas, dem ich was abgewinnen konnte. Was am Ende bei rauskam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber dieses Gefühl, das sich immer wieder aufdrängt, dass sich die MacherInnen von New Trek tendenziell immer eher dazu neigen, sich einen Dreck darum zu kümmern, was diese Serie, dieses Franchise, nicht diese Serie, dieses ganze Franchise tatsächlich groß gemacht hat, was es beinhaltet hat. Eben unterschiedlich in den verschiedenen Serien. Bei Discovery hatte ich es am schlimmsten, bei Picard jetzt auch. Bei Strange New Worlds zum Beispiel hatte ich das auch immer wieder mal, aber da war dann der Umgang mit den verschiedenen Themen doch immer so, dass man gefühlen konnte, okay, ich kann mich jetzt inhaltlich darüber streiten, was sie zum Beispiel gerade mit Spock und seiner Verlobten T'Pring machen. Da kann man sehr geteilter Ansicht darüber sein, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich habe das Gefühl, dass man sich doch der Sache bewusst ist, was man jetzt da anpackt, der Größe dessen und das Ganze noch mit relativem Respekt behandelt. Bei Picard hatte ich das jetzt am Ende einfach nicht mehr. Auch von Anfang an ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist so, der Tod von Q war eine große Sache. Und man kann jetzt darüber diskutieren, kann ein Wesen wie Q, dieses übermächtige Wesen, das jenseits unserer Vorstellung, in Dimensionen jenseits unserer Vorstellungen, unseres Zeitraumgefühls existiert, kann so jemand überhaupt sterben? Große Diskussion damals. Sie haben es gemacht. Sie haben es so inszeniert, dass ich die interne Logik, die hinter so einem Tod steckt, durchaus gekauft habe. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, die genauen Umstände. Das ist mir, ich hätte jetzt nochmal genau nachlesen müssen und es mir nochmal anschauen müssen. Es ist mir tatsächlich irgendwann entgangen, aber auch deshalb, weil ich die Inszenierung dieses Todes so gut fand und so mir so zu Herzen ging und mich emotional so sehr berührt habe, dass ich sie einfach akzeptiert habe. Das hat mich emotional berührt. Ich saß auf dem Sofa, ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe geweint, als Q gestorben ist, weil mir sein Tod wirklich nahe ging. Das war so gut inszeniert, dass ich das akzeptiert habe. Q ist jetzt tot. Und es hat mich tief bewegt und tief getroffen. Ich weine unter Umständen schon mal recht schnell. Gerade in den letzten Jahren ist mein emotionaler Panzer sehr, sehr lückenhaft und zuweilen sehr dünn. Gefällt mir überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist, man muss weinen können und Gefühle zeigen können. Nein, eigentlich finde ich das nicht. Weinen kann gut tun, etwas rauslassen kann gut tun, es kann reinigend sein, aber ich finde, wenn ich aus den falschen Gründen weine, habe ich hinterher immer ein ungutes Gefühl. Und wenn ich mich entblöße dabei, wenn ich mich entblößt und vorgeführt und gedemütigt fühle, habe ich ein ungutes Gefühl. Und die falschen Gründe, falsch vielleicht in Anführungszeichen, sind zum Beispiel, wenn ich über den Tod einer fiktionalen Figur weine, wenn ich über etwas weine, was im Film passiert, in einer Serie, in einem Buch. Das kann genauso echt sein und genauso gut und diese Trauer kann genauso stark empfunden werden, aber es ist halt immer so dieses im Hinterkopf bei mir dieses Gefühl, aber es ist nicht echt, es ist nicht wirklich echt, es ist nicht das echte Leben und es gibt mir immer dieses Gefühl, eigentlich hättest du da jetzt nicht drüber weinen sollen. Ich weiß nicht, ob das gut oder richtig oder falsch ist, ob das jetzt vielleicht mal was ist, was ich in der Psychotherapie ansprechen sollte. Keine Ahnung, ob das gesund oder ungesund ist, diese Haltung. Aber wenn ich über den Tod einer fiktiven Figur, die mir über die Jahrzehnte enorm ans Herz gewachsen ist, wenn ich über diesen Tod Trauer verspüre, wenn das einen emotionalen Widerhall in mir gibt, der so stark ist, dass ich dann tatsächlich auf dem Sofa sitze und flenne, dann finde ich es verfickt nochmal einfach wie ein Tritt ins Gesicht, wenn mir eine Staffel später diese Figur einfach wieder so plopp auf den Bildschirm ploppt und ohne Erklärung, ohne nichts, ohne gar nichts einfach wieder da ist, einfach weil es geht. Das ist der nackte Arsch von Terry Metallas in meinem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, wer diese Szene genau geschrieben oder ausgedacht hat, aber Terry Metallas als Showrunner ist der Mann, dem ich gerade meinen Arsch ins Gesicht drücken will, für so eine Unverschämtheit, für so eine Respektlosigkeit. Eine Respektlosigkeit dem eigenen Werk gegenüber, denn damit hat er das, was er und die anderen MacherInnen in der Staffel vorher gemacht, wirklich respektlos behandelt, mit dem Arsch wieder eingerissen, was sie vorher aufgebaut haben, für einen dummen, kleinen Schlussgag. Die eigene Arbeit nicht zu würdigen, nicht zu respektieren, die eigene Arbeit so wenig zu schätzen, dass man so etwas macht, einfach nur, weil es geht. Und ja, klar, natürlich kann man es erklären. Das ist mir vollkommen klar, dass man das erklärt. Q ist außerhalb der Zeit, des normalen Zeitempfindens, wenn der in dem Jahr stirbt, gibt es keinen Grund, warum er nicht ein Jahr später wieder auftauchen soll. Es ist halt ein jüngerer Q, der besteht nicht. Das ist mir egal. Das ist mir vollkommen egal, ob man das plausibel innerhalb der Regeln dieses Universums erklären kann. Darum geht es überhaupt nicht. Das sind Spiegelfechtereien. Das ist Erbsenzählereien auf dem Papier. Es geht um die Bedeutung dieses Todes, wenn man beschließt, so einen Charakter sterben zu lassen, dann bleibt der tot, dann kann der nicht einfach für sowas wiedergeholt werden. Oder man macht eine große Sache daraus, ihn wiederzuholen, wie sie es bei Spock gemacht haben, wie sie es auch mehr oder weniger bei Data gemacht haben. Zumindest sein zweiter Tod, allein, dass der in der ersten Staffel auch einfach wieder da war. Data war tot und auch in der ersten Staffel war er dann doch irgendwie nicht tot. Er war nur woanders und am Ende der ersten Staffel ist er gestorben, zum zweiten Mal. Wieder groß, groß, große Sache. Großer emotionaler Widerhall. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob mich das emotional so sehr berührt hat, aber es sollte einen emotional berühren. Und in der dritten Staffel wird er wieder geholt? Ist er wieder da? Ich denke mir, nee, warum? Es ist, aber immerhin, sie haben eine große Sache daraus gemacht, ihn wieder zu holen. Sein Kampf gegen Lore war eine große Sache und das war gut. Das war gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir auch gut getan, dass sie ihn nicht einfach so wieder einschalten und eine jüngere Version von ihm finden. Und das war eine jüngere Version, der so vieles gefehlt hat, was später passiert ist. Aber es muss ein Kampf stattfinden, damit er auch wirklich wiederkommt. Das muss ein Opfer gebracht werden. Und das hat funktioniert. Q, da ist kein Opfer gebracht worden. Der ist einfach nur für einen netten, dummen, kleinen Gag am Ende aufgetaucht, damit wir wissen, ach, sollte es jetzt eine Fortsetzung geben. Und Jack zusammen mit Seven und Raffi und Leslie LaForge, alles coole Figuren, die ich auch wirklich alle mochte, zusammen auf der ehemaligen Titan, jetzt Enterprise F. Da muss ich auch noch was dazu sagen. Aber vielleicht hebe ich mir das dann tatsächlich für den Nicht-Rant auf. Das finde ich, ich finde es interessant, dass es die Enterprise, nicht F, G, G, die Enterprise F ist ja das unrühmliche Flaggschiff, das wahrscheinlich nur einen Tag im Dienst war, wenn überhaupt, 10 Minuten, dann wieder eingestellt wurde. Kein besonders schönes Schiff, es sollte elegant aussehen, war es aber nicht, denn durch diese komischen zwei bauchigen, konvexen Verstrebungen, die seitlich vom Rumpf zur Schüssel zum Diskussegment gegangen sind, hat sich dieses Schiff, wenn man es von vorne gesehen hat, sehr plump gewirkt. Von der Seite elegant, von vorne plump und unförmig. Aber die Titan ist auch kein schönes Schiff. Die Titan ich habe immer noch nicht rausgefunden, ist das jetzt dieselbe Titan, die Riker befehligt hat? Ist das ein Refit? Ist das, haben sie nur die Musikdatenbänke übernommen, die Captain Shaw löschen musste, weil überall Rikers Musikgeschmack drin war? Oder ist die umgebaut? Die sieht anders aus als die Titan, die wir jetzt zum Beispiel aus Lower Decks kennen. Diese Titan aus Lower Decks ist wuchtig. Das ist wuchtig und massig. Die Warp-Gondeln zeigen nach unten weg und haben so einen leichten, schrägen Winkel. Diese Titan wirkt massig, gefährlich, stark. Diese Titan wirkt stark. Wenn die ankommt, weiß man, jetzt ist alles gut. Die Kavallerie kommt. Hier kommt the muscle. Diese neue Titan, diese Titan aus Picard, die wirkte nicht mehr so. Die hatte ganz unschöne Proportionen. Die war immer noch massig, aber war dann die Lower Decks Titan, da war das Rumpfsegment direkt mit dem Diskus verbunden und hat eine massive Einheit gegeben. Hier ist dieses plumpe, viel zu breite, runde Rumpfsegment mit einem kleinen, kurzen, dünnen Hals mit dem Diskussegment verbunden, das aber auch nicht weder ein richtiger Diskus ist, noch eine richtige Scheibe, keine richtige Spitze. Hinten ist so eine Kante rausgenommen worden. Die Warp-Gondeln gehen nach oben weg, was tatsächlich in dem Fall nicht schön aussieht, obwohl es halt das klassische Design ist, dass die Warp-Gondeln im Winkel nach oben gehen, aber sie gehen in so einem flachen Winkel und knicken dann am Ende so ein bisschen leicht ab und die eigentlichen Warp-Gondeln knicken dann nochmal ab, damit die dann senkrecht 90 Grad Winkel zu den vertikalen, horizontalen, auch sowas. Wie kann ich Designer sein und mir mein Leben lang nicht den Unterschied nicht merken, was vertikaler heißt und was horizontaler heißt? Ich weiß, was es ist, aber ich werde mein Leben lang horizontale, diese beiden Namen, vielleicht ist das nicht das ADHS, vielleicht ist das das Synästhesie, vielleicht ist das einfach nur pure Blödheit, ich weiß es nicht. Aber dadurch kriegen diese Warp-Gondeln sowas Schwächliches, sowas unschön nach im falschen Winkel gebogen. Also diese Titan hat einfach keine schöne Proportion. Das ist kein schönes Schiff. Und das sieht aus wie ein alter Kahn. Es ist auch ein alter Kahn. So ein oller Pott einfach. Und irgendwie ist es wieder tatsächlich poetische Gerechtigkeit. Und irgendwie gefällt mir das tatsächlich, dass so ein oller Pott jetzt die Enterprise G wird. Dass man den einfach umbenannt und sagt, so, ihr kriegt die Enterprise G, das ist das Chaotenschiff jetzt. Das ist nicht das Flaggschiff, das ist das Chaotenschiff. Das Chaotenschiff, das es eigentlich früher nämlich schon war. In TOS war es das. Da war die Enterprise nicht das Flaggschiff, nicht das Vorzeigeschiff, sondern es war halt das besondere Schiff, weil da die besonderen Leute Dienst drauf getan haben. Da haben Kirk, Spock, McCoy, Scotty und so weiter drauf Dienst getan und die haben die wilden Abenteuer erlebt. Vermutlich, ich weiß es nicht, ob die anderen das Kann ja sein, dass die anderen das nicht haben. Wir kriegen ja hier gezeigt, dass Captain Shaw zum Beispiel wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere nie solche Abenteuer erlebt hat und dass er das Picard und Riker vorgeworfen hat. Ihr habt da unrücksichtslose Sachen gemacht, dieses und jenes passiert. Das scheint also, die Enterprise scheint einfach das Schiff zu sein, auf dem die Dinge passieren. Das Flaggschiff müsste eigentlich eher das Schiff sein, das repräsentiert, das sanft irgendwo vor irgendeinem Planeten aufläuft und wichtige Dinge passieren, wie Repräsentanten und Diplomaten und Präsidenten verbeugen sich voreinander und so. Und dazu brauchst du dann ein Flaggschiff. Das Einsatzschiff, das kann so ein alter Pott sein, so ein abgeranztes Schiff, das schon richtig was erlebt hat. Das finde ich eigentlich gut. Denn irgendwie so war es halt früher. Und wichtig wird dieses Schiff, wie gesagt, durch die Leute, die darauf sind, die wichtig sind. Und das sind in dem Fall sind es halt Captain Seven of Nine, finde ich sehr cool. Raffi, eine der schwierigeren Personen in der neuen Serie, aber es ist eine sperrige Figur. Es ist auch eine anstrengende Figur. Aber ich mag sie, denn es ist toll, ihr zuzuschauen. Und das, was sie mit ihr machen, ist irgendwie immer interessant. Auch wenn es anstrengend ist, habe ich es immer als einen Wert empfunden, als ein Mehrwert, Quatsch, doofes Wort, als belohnend, als ihr zuzuschauen, weil es gut war, weil die Schauspielerin Michelle Hurt eine tolle Schauspielerin ist und weil auch ihr Zusammenspiel mit den anderen Figuren, egal mit wem sie zusammen ist, hier ganz stark mit Worf, in der Staffel zuvor ganz stark mit Seven, fand ich sehr schade, dass man das plötzlich so weggelassen hat, aber gut, ja, alles so, das ist eh so verpuffte und fallen gelassenes Potenzial. In dieser Staffel eh, warum wieder komplett neue Leute und dann noch alte Leute und doch und irgendwie, das hat so gut funktioniert. Die Teams der letzten Staffel hatten alles so gut funktioniert und auf einmal sind sie alle weg und die Leute, die übrig geblieben sind, bilden keine Teams mehr, sondern sind irgendwie dann doch alleine unterwegs mit neuen Leuten. Seven und Captain Shaw und Seven und Leslie LaForge hat nicht so gut funktioniert. Seven und Leslie LaForge, die Tochter von Shaw, die hat besser funktioniert, aber irgendwie hat beides nicht so richtig toll funktioniert. Seven of Nine wirkte in dieser Staffel wie eine komplette Randfigur, mit der man nicht so richtig wusste, was wir jetzt machen. Wir haben sie in eine Uniform gesteckt und dadurch wurde die irgendwie uninteressant. Raffi und Worf dagegen, Raffaella Musiker und Worf als Geheimagenten, Spione-Team, hat toll funktioniert. Das war super. Worf war eh, neben Amanda Plummer war Michael Dorn als Worf mein großes Highlight in dieser Staffel. Und tatsächlich Worf und Raffi, die hätte ich auch als komplett Serie für sich. Star Trek Worf ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Doch, das wäre toll gewesen. Star Trek Worf, das, worüber wir uns jahrelang immer lustig gemacht haben. Ausgerechnet der will immer seine eigene Serie. Verdammt, die hätte man ihm geben sollen. Star Trek Worf mit Worf und Raffaella in Hauptrollen als geheime Star Trek Agenten. Meinetwegen Sektion 31, scheiß der Hund drauf. Dann hätte ich sie auch für Sektion 31 genommen. Dieses, was ich ja überhaupt nicht mag normalerweise. Aber bitte, gut, ja, hey. Das war gut. Also wer ist noch dabei? Jack als Special Consultant to the Captain nach einem Jahr Sternflottenakademie. Und die anderen jungen Mitglieder der Crew, die wir da alle schon kennengelernt haben, ein Jahr auf der Sternflottenakademie. Also auch so der Schluss. Plötzlich erleben wir einen Zeitsprung von einem Jahr. Den erleben wir nicht. Das ist eine Lüge. Wir erleben den nicht. Wir kriegen das nur hingeschrieben. Ein Jahr später. Es fühlt sich aber nicht an wie ein Jahr später. Hätte man das einfach ohne Schnitt weitergemacht, wäre es genau, hätte man sich nur gewundert, warum Jack jetzt eine Uniform, der hätte sowieso die ganze Zeit die Uniform getragen. Am Anfang hat er sich noch geweigert, eine Starfleet-Uniform anzuziehen. Da ist das noch aus Tarngründen gewesen, damit die Wechselbelger nicht rausfinden, wer von den Leuten, die Crushers sind. Aber dann haben Mutter und Sohn Crusher die Uniform auch einfach anbehalten, weil es irgendwie, jetzt haben wir die Uniform an, jetzt behalten wir sie mal an. weiß nicht, sind die ja super bequem, die Uniform. Kann ja sein, dass man, oh, sowas ist bequem, das ziehe ich jetzt an, das ziehe ich nie wieder aus. Komisch, ne? Nee, also dafür, dass er sich am Anfang das nicht wollte, hat er die Uniform dann auffällig lange getragen. Auch ja, auch so eine Sache. Diese ganze Staffel hat die Staffeln davor hatten wechselnde Schauplätze und dadurch wurden die Staffeln für mich interessant. Das hat mal auf dem Planet, mal auf dem oder dann hat es auf der Erde, aber auch an verschiedenen Schauplätzen gespielt. Auf dem Weingut in welche amerikanische Stadt das war, ich glaube Los Angeles, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war wirklich spannend, es waren unterschiedliche Locations, es war auch mal im Weltall, es war in einer parallelen 25. Universum, es war immer irgendwo anders. In der ersten wie der zweiten Staffel und hier waren wir permanent im Weltall. Ich weiß, dass ich diesen Ruf habe zu behaupten, Hauptsache Raumschiff fliegen von A nach B, dann ist es Star Trek. Was ich damals in der Serienrepublik, war eh eine sehr, sehr unglückliche Nummer, diese Aufnahme damals, aber was ich damals in diesem Einspieler ausdrücken wollte, was mir damals sehr schwer gefallen war, weil ich damals so unter Druck stand, dass ich eigentlich nichts hätte aufnehmen sollen. Ich stand da kurz vorm Burnout und habe das wirklich aus sehr ungünstigen Voraussetzungen mich dazu bereit erklärt, da noch mitzumachen. War früher zu der Zeit, als ich mit Star Trek nicht viel am Hut hatte, das, was ich mir gerade so gewünscht habe, war tatsächlich in den 2000ern irgendwann passiert. Ich hatte irgendwann komplett den Kontakt zu Star Trek verloren. Es waren andere Sachen gekommen. Da kam Doctor Who zum Beispiel. Das war groß, viel größer und hat Star Trek für mich einfach komplett vergessen lassen. Und das, was ich dann in meiner Erinnerung als Star Trek wiederkam mit New Trek, für mich Star Trek ausgemacht hat, war nicht die große Botschaft. Das war nicht diese lächerliche Pseudoreligion, die ich immer noch ziemlich peinlich finde, der moralische Leitfaden, nachdem ich mein Leben ausgerichtet habe. So ein Quatsch habe ich damals wirklich gehört und das finde ich so unmöglich dumm. Star Trek, der moralische Leitfaden, meine Güte, was ist das für eine Peinlichkeit? Nein, Star Trek war für mich das große Abenteuer, das Entfliehen in ferne Welten und das war das Raumschiff für mich. Das Vehikel, große Abenteuer zu erleben, das Vehikel zu fernen Welten zu kommen, das Vehikel von Planet A zu Planet B zu fliegen, um es mal ganz plump zu sagen. Aber das hat für mich dieses Raumschiff ausgesagt, mit einem Raumschiff unterwegs zu sein, um Abenteuer, das große Abenteuer zu erleben. Ich hatte mich damals, ich weiß noch in den 90ern, sehr schwer getan, mich mit Deep Space Nine anzufreunden. Bis heute meine absolute Star Trek Lieblingsserie, die mich auch wirklich am intensivsten begleitet hat. Aber gerade weil das gefehlt hat und sie auf einer Station festsaßen, das war für mich erstmal sehr schwer zu akzeptieren. Aber letzten Endes ist das Raumschiff nicht das, was es ausmacht. Moment, ich brauche einen Schluck. Das Raumschiff ist nicht das, was es ausmacht. Es ist das Abenteuer vielleicht nicht das, was es ausmacht. Es ist einfach, hier haben wir nur das Raumschiff. Das Ganze hat sich angefühlt, diese ganze Staffel, wie eine einzige große Bottle-Episode. Und ja, ich weiß, Bottle-Episode ist was ganz anderes. Das ist eine Folge während einer Staffel, wo man aus Budgetgründen, um Geld zu sparen, damit mehr Geld ist für andere Folgen, alles auf dem Schiff innerhalb auf den Sets dreht, die schon da waren, damit wir damit Geld gespart wurde und dann musste eine gute Handlung geschrieben werden, damit wir Zuschauenden da trotzdem bei der Stange bleiben. Aber wir haben das ja auch gerne gesehen. Ich mochte sowas auch immer gerne, weil wir diese Sets ja gut kannten. Wenn das auf der Enterprise gespielt wird, ich glaube Bottle-Episode nennt das Ship in the Bottle, das ist das Flaschenschiff. Ich glaube, ich muss nochmal nachschauen, woher dieser Name wirklich kommt. Aber ich glaube, es müsste Ship in the Bottle sein. Und wir kannten die Sets gut. Wenn das auf der Enterprise gespielt hat, egal auf welcher Enterprise das war oder auf der Voyager oder auf Deep Space Nine, wir kannten diese Sets gut. Wir waren mit denen so vertraut, dass wir uns da direkt wohlgefühlt haben. Wenn das auf einem anderen Schiff, wenn die Handlung zum Beispiel auf einem anderen Schiff war, wenn es eine Folge war, wo Enterprise oder Voyager nicht auf einem Planeten, die Crew nicht auf einem Planeten runtergebeamt hat und die Handlung auf einem Planeten stattgefunden hat, sondern auf einem anderen Schiff oder einer Raumstation oder irgendeinem anderen Objekt, das im Weltall fliegt, mit Korridoren und Brücken und allem, konnten wir aber den Unterschied sofort erkennen, weil wir so vertraut mit diesem Zuhause-Schiff waren, dass wir den Unterschied sofort erkennen konnten. Wenn wir, gut, wenn wir von der Enterprise auf ein Klingonenschiff umgestiegen sind, den Unterschied erkennst du sofort, auch Cardassianer, Romulaner, aber selbst wenn wir von einem Sternenflottenschiff auf ein anderes übergewechselt sind, konnten wir den Unterschied erkennen, weil wir diese Räume so gut kannten, dass auch ein kleinerer Unterschied für uns sofort deutlich war. Hier in dieser Staffel ist das nicht der Fall, nicht für mich und ich bin mir auch ziemlich sicher für viele andere auch nicht, dass die sofort, natürlich kann man erkennen, oh, wir sind jetzt auf der Daystrom-Station, wir sind jetzt in dem Museum, wir sind jetzt auf der Würger, weil es gesagt wird. Das ist jetzt nicht so, dass wir dazu alle nicht in der Lage wären, ich und alle anderen konnten das natürlich erkennen. Das ist jetzt nicht, das wollte ich damit nicht sagen. Aber rein vom Gefühl her, von der Wahrnehmung, sind die sich alle so ähnlich. Allein schon durch die Lichtstimmung. Und ich wollte eigentlich nicht in dieses ausgelutschte Horn tuten, mich darüber beschweren, dass in den neuen Szenen es alle überall dunkel ist auf den Schiffen und die ganzen dummen Witze über Arbeitssicherheitsbestimmungen und Lichtsparen und Notstrombeleuchtung und was nicht was, Energiesparlampen, das wollte ich alles nicht machen. Aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass überall diese dunkle, düstere, gleiche Lichtstimmung herrscht, ist es total schwer, unterschiedliche Eindrücke zu generieren. Selbst als sie dann auf die Enterprise D kommen und das Licht einschalten, haben sie das nicht einfach komplett eingeschaltet. Das ist immer noch gedimmt gewesen. Es ist heller als auf den anderen Schiffen, aber es ist immer noch gedimmt. Und ich muss Sascha echt recht geben, mir ist das damals auch so gegangen, dass ich dachte, das ist ein komisches Licht, da brennt das da. Sascha ist allerdings auch Feuerwehrmann und hat da einen anderen Blick drauf, der das auf Twitter so schön geschrieben. Und es wirkte wirklich, als ob da irgendwie die Brücke oder der Bereitschaftsraum in Flammen steht und da Rauchschwaden durchziehen und von irgendwo von hinten leuchtet das so. Das wirkte komisch, aber auch da wurde das Licht nicht komplett eingeschaltet. Das heißt, bis auf die Enterprise D hatte man immer das Gefühl, sieht alles irgendwie gleich und ähnlich aus und dann kennen wir die Räume der Titan jetzt auch nicht so gut, dass wir so vertraut sind, obwohl wir echt nicht so viel davon gesehen haben. Und was haben wir von der Erde gesehen? Die ersten und die letzten Minuten der ganzen Serie. In den ersten Minuten waren wir auf dem Chateau Picard. Gut, das Set gab's schon. Danach nie wieder. Was ist übrigens aus Laris geworden? Ja, auch nett, ne? Picards Freundin. Große Sache. Die arme Laris, die immer wieder zurückgelassen wird, immer wieder weg ist, aber trotzdem wurde in der zweiten Staffel noch wenigstens mit der Schauspielerin noch diese Seelenverwandtschaft mit der quasi Laris aus dem 21. Jahrhundert, die dann anders, da komme ich jetzt gerade nicht, die Zusammenhänge, aber da wurde was draus gemacht und am Anfang dieser Staffel geht die einfach weg und sagt, ich gehe schon mal vor und du kommst nach. Die sitzt da jetzt auf, wo ist sie hin? Auf Vulkan oder auf irgendwelchen anderen Planeten und wartet auf ihn. Hätte man wenigstens irgendwie am Ende nochmal zeigen können, dass sie da noch sitzt? Nix, gar nix. PK hat ja jetzt wieder seine alte Familie. Der braucht die nicht mehr. Der hat jetzt seine Familie, seine Freunde, seine Crew, der hat auch einen Sohn und jetzt braucht er nicht mehr. Hat ja eh ständig gesagt, dass er eigentlich keine Familie gebraucht hat, weil er ja die Sternenflotte hat. Also braucht er eigentlich auch keine Freundin. Ja, nö. Wer? Laris, wer? Interessiert mich nicht. Nö, ist egal. Ne? Großer emotionaler Impact und einfach am Ende vergessen. Puff, weg. Ich wirklich. Ja, und was sonst sehen wir von der Erde? Es kann sein, dass Tuvoks Büro am Ende auf der Erde war, wirkte aber auch wieder so dunkel, dass man eher das Gefühl hat, entweder ist da gerade Nacht oder weiß nicht, wahrscheinlich auch wieder irgendwo auf einer Raumstation. Und dann die Bar von Geinen, die wir auch aus der letzten Staffel kannten. Also es war also auch ein Set, das preisgünstig zu benutzen war, weil es schon da war. Die beiden Staffeln wurden ja auch hintereinander gedreht. Also das war wirklich, was Sets angeht, eine ziemliche Staffel. Und dieses Set wurde dann auch noch nicht nur auf der Erde verwendet, am Anfang und am Ende der der Staffel, sondern auch mittendrin. Und dann hat man einfach das aufs Holodeck verlegt. Ja, das scheint das einzige Holodeck-Programm gewesen zu sein, das auf der Titan laufen durfte, weil das Picard eingeschaltet hat. Dann sind wir da ständig auf der Titan, auf dem Holodeck gewesen und immer in der gleichen Bar, immer in dem gleichen Set. Das wirkt dann am Ende und am Anfang auch nicht mehr so, als man auf der Erde ist. Klar, wir wissen, dass die auf der Erde sind. Wir wissen das, weil wir es gesagt bekommen. Aber der Eindruck ist ein anderer. Der Eindruck, den man rein optisch und rein vom Erleben her mitbekommt, ist, das ist immer wieder der gleiche Ort, immer wieder derselbe Ort. Und mal ist es auf der Erde, mal ist es ein Holodeck. Das vermischt sich so. Das ist so ungeschickt. Das haben sie auch in der, schon vorher gemacht, als Picard auf der Sirene sein Chateau auf dem Holodeck wiederherstellen musste, weil es halt so ein schönes Set war, dann möchte man das auch weiter benutzen. Sparen, man möchte wirtschaftlich damit umgehen, aber es ist einfach ungeschickt, finde ich. Es ist einfach nicht sehr geschickt, sowas, weil das einen sehr, sehr schlechten Eindruck hinterlässt. Da fehlt dann die Vielfalt. Das schmälert die Vielfalt. Und hier war einfach die ganze Zeit nur Weltraum. Wir sind nicht ein einziges Mal auf dem Planeten runtergebeamt. Die Unterschiede zwischen den Schiffen waren echt nicht so groß. Am stärksten vielleicht noch die Würger, das Schiff von den Wechselbelgern. Aber auch das war nicht so groß. Und ganz am Anfang, die zwei Schiffe, das kleine Schiff, auf dem Mutter und Sohn Crusher unterwegs waren. Und dann die Titan. Ich wusste am Anfang beim ersten Schauen wirklich ganz häufig nicht, auf welchem Schiff sind wir jetzt gerade. Das musste ich mir wirklich ein zweimal anschauen, damit ich die unterscheiden konnte, weil ich die noch nie vorher gesehen hatte. Ich konnte die erstmal wirklich auch von außen erstmal nicht unterscheiden. Das ging häufig auch einfach viel zu schnell und der Eindruck war zu kurz. Später war das kein Problem mehr, die wenigstens von außen unterscheiden zu können. Aber frag mich jetzt nicht, wie das Schiff ausgesehen hat, auf dem die waren, die beiden. Und wie jetzt die Titan aussieht, habe ich auch nur so richtig im Kopf, habe ich das immer noch nicht. Ich weiß, wie hässlich sie ist. Doch, ich weiß ziemlich genau, wie sie aussieht. Ich muss da echt nur dran denken. Aber es ist nicht so, wie man sich halt die Enterprise D oder die TOS Enterprise oder die Voyager oder Deep Space Nine eingeprägt hat. Das waren wirklich einprägsame Formen, die man aber auch so häufig gesehen hat und durch die Wiederholung immer wieder einfach präsent hatte. Und hier, da ist nix. Das ist irgendwie alles so verpufft. Das ist auch so eine Unbeständigkeit. Wir machen das mal hier, in der Staffel sind wir da, in der nächsten sind wir wieder da, mal so. Wie soll ich denn da bei der Stange bleiben können oder auch nur wollen? Da habe ich gar kein Interesse an der Stange zu bleiben. Mann. Ja, und ich komme nochmal zu den handelnden Personen zurück. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, warum eigentlich diese ganze Serie sich nicht richtig anfühlt. Beziehungsweise ab dem Moment, als Anfang der dritten Staffel Picard und Riker zusammen losgezogen sind, da hat sich's auf einmal richtig angefühlt. Das war richtig gut. Und zwar, weil Picard wieder mit seinen Leuten unterwegs war. Beziehungsweise in dem Fall eben nur mit Riker, aber das hat sich richtig angefühlt. Das ist so, wie wenn Kirk mit Spock und McCoy unterwegs waren. Das sind die Leute, die zusammengehören. Und hier, Picard und Riker, die haben zusammengehört, die haben zusammen interagiert, die hatten Chemie, das hat funktioniert, das war perfekt. Und später, als die Crew auch endlich zusammen war, das hat ja gedauert, das hat ja auch wirklich 8 Folgen gedauert, bis die da war, bis Geordi da war, war die halbe Staffel schon längst rum. Und dann sind die endlich zusammen mit Data und allem. Und was machen die? Die setzen sich an den Tisch und schleimen sich erstmal voll. Mein Gott, nochmal. Das hat sogar meine Mutter gesagt. Boah, dieses Rumgeschleime, das ist ja unerträglich. Die schleimen sich voll, wie toll sie sich gegenseitig finden und wie wertvoll sie sich gegenseitig sind. Und Diana sagt, Beverly, ich habe immer deinen Rat, der hat mir so gefehlt. Hallo, du bist die Counselor, du musst anderen Leuten raten. Dein Rat, der war so wichtig und der hat mir gefehlt. Und dann habe ich mich gefragt, was würde Beverly tun? Und dann hatte ich trotzdem deinen Rat. Und ich, oh, mein Gott. Ach nee, furchtbar. Und Data war zu dem Zeitpunkt auch ziemlich unerträglich. Guck mal, ich habe Gefühle, ich bin lustig. Jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich lustig. Ich musste an den Hawkeye-Bot aus Futurama denken, falls ihr die Stelle kennt, die Mesh-Kenner unter euch. Egal. Furchtbar. Da ich ein Hoch auf Worf, ein großes Hoch auf Worf mit seinem trockenen, ich wollte euch abgetrennten Köpfe meiner Feinde schicken, aber man hat mir gesagt, das wäre passiv-aggressiv. Danke, Worf. Der eine, der das dämpft mit so einem trockenen Spruch. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber in dem Moment habe ich gefühlt, dass es gefühlt für mich war, denn in meinem Gefühl, in meiner Wahrnehmung ging es Worf gerade ganz genauso. Der mochte das Geschleime auch nicht und wahrscheinlich hat es gestimmt. Mein Gott, nochmal. Und dann endlich, neunte Episode. Super, wirklich toll. Da war die Crew wieder da. Das war das, was ich die ganze Zeit irgendwie was gefehlt hat, was mir so gefehlt hat, dass diese alte Crew wieder zusammen agiert. Das, was irgendwie das Versprechen war, dass ich gehofft hatte, dass sie das getan hatten, was sie wohl nicht getan haben, dass man mit dieser Staffel die alte Crew wieder zusammenbringt. Was ich damals befürchtet hat, war, dass die alte Crew nicht zusammenkommt, sondern dass sie zu dummen kleinen Cameo-Auftritten verkommen und Picard wieder die ganze Zeit mit den falschen Leuten unterwegs ist. Eben nicht mit seinem Äquivalent von Spock und McCoy. Ich hab, ne, es ist wie Kirk, der in Star Trek Generations nicht mit seinen Leuten unterwegs ist und wir denken an Star Trek 5, er stirbt, weil er alleine ist. Ich hab da die Stimme von McCoy im Kopf. Ja, natürlich ist er gestorben, er war ja auch alleine, wir waren nicht bei ihm. Er hatte die falschen Leute um sich. Kirk und Chekhov und Scotty, kann man sich jetzt noch streiten, ob das die Falschen sind, aber es ist nicht das Triumvirat und Kirk und Picard war definitiv falsch. Kirk und Picard, das ist wie Jean-Luc Picard und Jack Crusher. Die gehören nicht zusammen. Die passen nicht zusammen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach falsch. Das ist falsch und da ist die Figur falsch eingesetzt. Und ab dem Moment, als die Crew wieder zusammen war, als die wieder zusammen agiert waren, als die auch wieder auf ihrem Schiff waren, gut, das hätte man vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber es war ein schöner Moment und ich habe mich total gefreut. Ich habe gequietscht vor Glück und Vergnügen. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Es ist ein bisschen verpufft, diese Freude. Erwartungsgemäß, sowas hält nicht lange vor. Das ist halt so ein Fan-Moment. Das ist wie Zuckerwatte. Eine Menge Zucker mit einer Menge Luft drum dazwischen. Aber okay. Aber dass die Crew wieder funktioniert hat, dass die wieder zusammen agiert haben, das war toll. Das waren die letzten zwei Folgen wirklich das, was für mich so wertvoll war an dieser Serie. Ich hab's gefunden, ich hab's geschafft, ich hab das Positive an der Serie gefunden. Yay, hurra, boah, hätte ich nicht erwartet. Aber das war's wirklich, das war's, was ich die ganze Zeit gebraucht habe und das war gut und da mussten sie halt hinarbeiten. Aber mein Gott, sie hätten doch nicht wirklich 2 Staffeln und 8 Episoden lang drauf hinarbeiten müssen, um das dann am Ende in 2 Folgen so schnell abzuhandeln. Und auch in den 2 Folgen war dann doch wieder viel zu viel Gewicht auf den ganzen Papa Picard und Sohn-Teil. Papa Picard und sein Knopf und der Knopfhase. Das hätte man echt, ach Gott, die Borg, naja, die Borg waren wie neulich, als ich als die Freunde von mir zu Besuch waren und die kleine Tochter dabei war. Und die Kleine haben auch das Kuckuckspiel gemacht. Oder beziehungsweise sie hat sich hinterm Sofa versteckt, immer vorgeschaut, immer weggeschaut und ich habe das Kuckuckspiel mit den Händen gemacht. So, Kopf hinter den Händen, jetzt bin ich weg. Kopf wieder davor, jetzt bin ich da. Kuckuck, weg. Kuckuck, weg. Kuckuck, weg. Und bei kleinen Kindern funktioniert das. Die freuen sich. Und genauso sind die Borg. Kuckuck, wir sind wieder da. Kuckuck, jetzt sind wir wieder weg. So waren die Borg. Schmerz, kurz und schmerzlos wieder da. Und ziemlich kurz und schmerzlos auch am Ende wieder weg. Von der Liebe besiegt. Die Liebe hat sie besiegt. Ach nee. Ach ja. Dann waren sie halt wieder weg, die Borg. Der große, große, große böse Endgegner, die gefährlichste Bedrohung, die das Universum je erlebt hat. Irgend sowas stand in der Beschreibung auf Paramount Plus. Und ich dachte, ja, erzählt mir mal was. Klar, mein Arsch echt. Gefährlichste Bedrohung. Die gefährlichste Bedrohung muss man ein bisschen besser aufbauen. Dazu gehört auch, dass der große Endgegner nicht erst in der vorletzten Episode plötzlich auftaucht, egal wie die Bedrohung vorher aufgebaut hat. Wenn das ganz andere Leute sind, die bis dahin die Gegner sind, dann wirkt dieses funktioniert dieses Konstrukt einfach nicht mehr so gut. Und dann ist das Ende, irgendwie ein bisschen. Der arme alte Worf ist dann am Schluss auf der Brücke eingeschlafen und wieder mal hat Worf für mich den richtigen Kommentar gesetzt. So habe ich mich auch gefühlt. Einfach erschöpft, dass es vorbei war, aber irgendwie zufrieden. Denn irgendwie war ich am Ende dieses Finales ja auch zufrieden. Ich war zufrieden, ich fand das irgendwie nett, ich habe mich gefreut über die und jetzt können wir ein Nickerchen machen. Ach ja, lehnen wir mal zurück und machen ein Schläfchen. Der liebe alte Worf hat es auch verdient, ein Schläfchen zu machen. Überhaupt alles alte Herrschaften, die haben an dem ganzen Tag bestimmt noch kein einziges Mittagsschläfchen gemacht. Das ist doch anstrengend für die. Natürlich schläft der liebe alte Worf ein. Hätte der früher nicht gemacht. Hallo Nerdperle. Klar hätte Worf früher auf der Brücke, wäre der nie eingeschlafen. Aber der ist alt. Natürlich schläft der ein. Der Mann braucht seinen Mittagsschlaf. Der hat wahrscheinlich auch noch nicht keine einzige Mugatu-Meditation an dem Tag gemacht. Ich möchte wissen, was eine Mugatu-Meditation ist. Und ich will wissen, was Worf mit der Enterprise E angestellt hat. Worf. Und Worf sah so geil aus mit den weißen Haaren. Ehrlich, vielen Dank, liebe Macher und Macherinnen von Star Trek PK. Ihr habt mir Worf wiedergebracht. Vielleicht ist das ganz Große, was ich aus dieser Staffel mitnehmen, damit der Rant nicht ganz so übel läuft. Aber ganz ehrlich, Q am Ende. Ich meine, okay, ich bin rausgegangen mit einem Lächeln. Die Pokerszene war toll. Da hatte ich auch gemerkt, wie viel Spaß die einfach haben. Und die Abschiede und Data, der den Limerick alle nochmal anbringen will. Und alle, Data! Da hab ich das Lachen, habe ich gekichert. Oh Mann, wie kann ich den zu Ende erzählen? Schön, einfach schön. Der ganze Teil in der Bar, bis auf Geinen schaut schon böse zu uns rüber. Ja, und jetzt, ach so, wir sind jetzt also wirklich bei Geinen in der Bar und nee, die setzt sich natürlich nicht mit zu uns an den Tisch, weil, ne, ja klar, natürlich haben sie Whoopi Goldberg nicht nochmal für einen Cameo-Auftritt bekommen, aber ach, irgendwie war das auch wieder so ungeschickt. Aber trotzdem war das einfach schön. Ich habe mich gefreut und es war einfach nett und ich bin wirklich mit einem breiten Lächeln aus diesem Finale rausgegangen. Das war mehr, als ich noch 3 Folgen vorher erwartet hatte. Trotz allem Pathos und allem Blöde. Der Pathos. Oh, dieser unerträgliche Pathos in dieser Serie. Immer Pathos. Furchtbar. Zum Davonlaufen. Oh. Und es ist auch nicht besser, wenn man das auf Deutsch sieht. Das ist eher noch schlimmer, wenn man dann noch den Fehler macht, das auf Amazon Prime statt auf Paramount Plus anzuschauen. Nur obwohl ich ja Paramount Plus habe, aber ich habe es mit meinen Eltern auf Amazon Prime angeschaut und da ist dieser leichte Versatz. Ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Schrecklich. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ach nee. Aber trotzdem, also ich habe mich gefreut und dann die blöde Szene mit Q. Da habe ich mich wirklich unglaublich geärgert. Vor allem, warum? Es ist, das bringt so gar nichts. Das ist so, schon einmal allein John DeLancey für 2-3 Sätze wiederzuholen. John DeLancey ist so ein geiler Schauspieler. Wenn der wiederkommt, egal wie, dann möchte ich den genießen können. Dann möchte ich den nicht für so einen kurzen Mini-Auftritt haben, sondern möchte ich was von dem sehen. Dann möchte ich den erleben. Bringt mir den wieder, wenn ihr unbedingt wollt, aber macht das nicht so lieblos und so nebenbei. Dazu ist dieser Schauspieler einfach zu großartig. Und wen ihr hättet wiederbringen können für so eine kleinen Mini-Auftritt, und das meine ich jetzt nicht zynisch, das meine ich nicht böse, das wäre Will Wheaton gewesen. Da hätte ich mich, nichts gegen Will Wheaton, ist ein toller Typ und sein Engagement für Star Trek und sein Herzblut, das er in den Ready Room steckt, ist vorbildlich und kann überhaupt nicht genug gelobt werden. Echt wirklich toll, aber der hätte es allein dafür, für das Herzblut, das er in den Ready Room steckt, diese begleitende Sendereihe, die zu jeder Folge so viel tolle Sachen bringt und die Interviews und all das, was er da macht, das ist so gut. Der hätte es so verdient, hier wenigstens nochmal zu kommen. Der hat am Ende der 2. Staffel schon einen relativ kurzen Mini-Auftritt bekommen, aber hier hätte der den so verdient. Selbst wenn der einfach nur am Ende in dem Zimmer in Jack Crushers war seine Kabine, war sein Raum oder war es irgendwo anders auf der Enterprise G, wo dann da als da dann plötzlich Q aufgetaucht ist, wenn da stattdessen Jack Crusher, Wesley Crusher aufgetaucht wäre, der ja auch als übernatürliches Wesen, das er ja mittlerweile ist, es genauso gut gekonnt hätte. Und der einfach da kurz reingekommen wäre, man auf sein Gesicht gezoomt und hätte gesagt, hallo Bruder, was für eine geile Schluss, was für eine geile Einstellung das gewesen wäre, was für ein tolles ist und so gut, so sehr ich Will Wheaton mag, ein so großartiger Schauspieler wie John DeLancey ist er nicht. Das heißt, ich hätte hier das auch nicht als Verschwendung empfunden, wenn der nur ein, zwei Sätze oder wenn er nur diese zwei Worte gehabt hätte, hätte ich es auch nicht als Verschwendung empfunden, sondern tatsächlich als ein respektvolles sich verbeugen, eine respektvolle Anerkennung von Will Wheaton. Und das wäre ein tolles Ende gewesen. Und das wäre auch etwas gewesen, wenn es tatsächlich, was jetzt sich wahrscheinlich viele und ich ehrlich gesagt auch, ich muss es ganz ehrlich zugeben, ich wünsche mir das natürlich auch. Ich bin immer noch so Star Trek süchtig, dass ich mir das wünsche, dass es da eine Fortsetzung gibt, dass jetzt eine weitere Serie mit dem Raumschiff Enterprise, nämlich der Enterprise G gibt, die jetzt auf Abenteuer gehen und dann eben mit diesem Raumschiff. Da wäre das so viel geiler zu wissen, dass da Jack Crushers Bruder, dass da Wesley Crusher wieder dabei ist, als Q, den ich schon in Deep Space Nine und Voyager total deplatziert fand und der so ein würdiges Ende bekommen hat, ein Ende, das gut war, das Bedeutung hatte, der ihn jetzt einfach so wiederzuholen und da reinzusetzen für so einen Mini-Auftritt, ich komme da nicht drüber weg. Da komme ich nicht drüber weg. Das ist der nackte Arsch im Gesicht und ich werde das nicht anders wahrnehmen können. Das kriege ich nicht weg. Das ist einfach unverschämt gewesen. Und wenn man stattdessen Wesley genommen hätte, das wäre ein großartiger Moment gewesen. Das wäre etwas, worauf man sich hätte freuen können. Und es wäre auch, mein Gott, Jack Crusher hat einen Bruder, den er wahrscheinlich noch nie, den er noch nie gesehen hat, von dem er wahrscheinlich auch noch nie kaum was gehört hat. Vielleicht hat Mutter ihm Geschichten erzählt, vielleicht auch nicht, vielleicht weiß er nichts von ihm. Und wenn der auf einmal da gewesen wäre, und das wäre ein Moment, der hätte einen tiefen Eindruck bei mir und bei vielen anderen Fans wahrscheinlich auch hinterlassen. Und ich fände, er hätte ihn so viel besser gefunden als dieser Q-Auftritt. Das wäre ein guter Abschluss gewesen, auch mit so einem kleinen, kurzen Auftritt. So, und mit diesem guten Abschluss, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, mir fallen bestimmt noch tausend Dinge ein, aber ich möchte mir ja auch noch ein paar Sachen dann für die Data sein Hals-Besprechung aufheben. So, mit diesem guten Eindruck verlasse ich jetzt diese Folge und heute mal mit etwas anderen Abschlussklängen, nämlich, ja, ihr hört dann jetzt schon, dem Sinne, lebt flott und in Frieden oder lebt einfach Energie.
Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.